Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Für den Anti-Doping-Kampf müssen Spitzensportler einen hohen persönlichen Aufwand betreiben. Und viele Athleten fragen sich, wofür eigentlich das Ganze, wenn über dieses Kontrollsystem dann doch nie wirklich die großen Fälle aufgedeckt werden. In dieser Woche wurde an der Berliner Humboldt-Universität darüber diskutiert, was man an dem System verändern könnte und müsste. Daniela Siebert hat zugehört.
Das gegenwärtige deutsche Dopingkontrollsystem verlangt den Athleten einiges ab, vor allem Einschnitte in die Privat- und Intimsphäre. Sie müssen ständig ihren Aufenthaltsort angeben, zwischen 6 und 23 Uhr immer erreichbar sein, Kontrolleure ins Haus lassen, Blut- und Urinproben abgeben und unangemeldete Trainingskontrollen dulden. Das ist alles unangenehm, aber nach Einschätzung von Amelie Ebert, Mitgründerin der unabhängigen Interessenvertretung Athleten Deutschland, dennoch nötig.
Sowohl Urin- als auch Blutkontrollen werden ja regelmäßig durchgeführt. Da muss man sich nackt ausziehen, die Kontrolleure, fremde Menschen, gucken dabei zu. Bei den Blutkontrollen ist es Körperverletzung, der man freiwillig zustimmt. Man muss sich einfach bewusst machen, dass es diese Eingriffe in die Privat- und Teamsphäre gibt und die Sportler das alles auf sich nehmen. Man muss aber trotzdem dazu auch sagen, dass ein Sportler das Gefühl hat, dass er so seine Sauberkeit beweist. Und das ist eigentlich auch das Ziel daran.
Amelie Ebert, ehemalige Synchronschwimmerin und ihr Mitstreiter, der Ruderer Jonathan Koch, identifizieren rund eine Handvoll Faktoren, die Doping begünstigen. Dazu gehört der immense Leistungsdruck im System. Etwa die Forderung des Bundesinnenministeriums nach 30% Medaillenausbeute bei Wettkämpfen. Eine Sportförderung, die nur bis zu einer Platzierung auf Rang 8 greift. Eine fehlende berufliche Perspektive jenseits des Sports bei vielen Athleten. Und die Aussicht auf viel Geld für die vorderen Ränge in manchen Sportarten.
Es geht nicht darum, die Kontrollen abzuschaffen, weil die auch irgendwie nötig sind, dass man selber das Bewusstsein hat, dass man das Betrügern auch schwierig macht. Wir glauben einfach, dass es ausgeweitet werden soll. Und unsere Frage ist, ob man nicht auch Funktionäre, Ärzte oder Betreuer mit kontrollieren kann, ohne dass vorher ein Verdachtsfall dargelegt werden musste. Und weiterführend geht es um die ganze Sportkultur. Also was für Werte wollen wir in einem Verband? Wie spricht man Unregelmäßigkeiten an?
Dazu müsste der Schutz von Whistleblowern verbessert werden und alle Sportler sollten wissen, wo sie was schon jetzt melden können, fordern Amelie Ebert und Athleten Deutschland. Auch Martin Heger, Strafrechtsprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin, setzt auf verstärkte Umfeldkontrollen. Die jetzigen Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der Sportler bringen aus seiner Sicht zu wenige Erfolge in Form von überführten Dopern. Die Aufdeckungsquote liege bei etwa 2 von mutmaßlich 10-40%, je nach Studie und nach Sportart. Zum Umfeld zählt er Funktionäre, Betreuer, Trainer, Masseure, Ärzte, auch Eltern von Jugendlichen. Sie alle sollten Teil von Dopingkontrollen werden, findet Heger, also zum Beispiel Einblick in ihre Taschen oder Hotelzimmer geben müssen.
Also man kann feststellen, ob die zum Beispiel Blankorezepte bei sich führen, jetzt Ärzte, so soll es ja beim Team Gerold Steiner gewesen sein, da konnte der Sportler wohl ausfüllen, was er sich gerade nimmt, oder ob die eben in großen Mengen bestimmte Medizin bei sich führen, die typischerweise Dopingmittel sind. Man kann im Einzelfall mit einer Telefonüberwachung mal versuchen, was tauschen die denn am Telefon so miteinander aus?
Einen radikaleren Ansatz propagiert Elk Franke. Der emeritierte Professor für Sportphilosophie und Sportpädagogik stört sich daran, dass derzeit die Sportorganisationen selbst Teil des Sportüberwachungssystems sind. Sein Vorschlag sieht eine neue Institution vor, die für Dopingkontrollen zuständig sein soll.
Ich plädiere dafür, dass 2-3% von Lottogeldern bis Sponsorengeldern, die in den Sport gehen, automatisch in einen Fonds eingezahlt werden. Und dieser Fonds ist dann jeweils unter völlig Unabhängigkeitsgesichtspunkten zu besetzen von Medizinern und Juristen, die sicherstellen, dass die dort eingegebenen Informationen dann auch zugunsten der Athleten und des Sports verwendet werden.
Grundlegend neu gestalten möchte auch Gunter Gebauer die Dopingkontrollen in Deutschland. Der Professor für Sportsoziologie an der Freien Universität Berlin hat ein Modell entworfen, in dem die Fäden in den Händen der Athleten sind.
Der Grundgedanke ist Umkehrung der Beweislast. Man denkt sich ein Lizenzierungsverfahren aus, das dazu führt, dass bei großen Veranstaltungen, nehmen wir mal Olympische Spiele, ein Athlet, eine Athletin sich bewirbt, dass er oder sie teilnehmen kann. Um teilnehmen zu können, muss man eine bestimmte Lizenz erwerben. Das heißt, man muss von sich aus beweisen, dass man nicht gedopt ist.
Die Lizenzen könnten von den Sportverbänden wie dem IOC oder einer neuen Sportbehörde vergeben werden, so Gebauer. Blut- und Urinuntersuchungen sollen bleiben, aber selbstbestimmter von den Sportlern gewählt. Auch Ärzte und Trainer eines Sportlers sollten als Team mit in die Verantwortung geholt werden und bei Verfehlungen gemeinsam mit dem Sportler gesperrt werden. Amelie Ebert findet Gebauers Vorschlag grundsätzlich gut, hat aber Zweifel an der Realisierung.
Also generell, wenn man vom idealistischen Gedanken rangeht, ist es eigentlich eine total tolle Möglichkeit, dass man sagt, ich beweise jetzt allen, dass ich sauber bin, hier sind meine ganzen Daten und damit glaubt mir jeder, dass ich ein sauberer Athlet bin und fair kämpfe. Erstens mal ist es so, dass es ja wenn dann auch alle machen müssen, auch international. Und sobald ein Sportler von diesen lizenzierten Sportlern positiv auffällt, hat das Ganze an Glaubwürdigkeit komplett verloren. Zusätzlich muss man ganz genau gucken, wie man das umsetzen könnte, um dann nicht die Chancen für Betrüger zu erhöhen und die Situation für Athleten insgesamt zu verschlechtern.
Erschwerend hinzukommt, dass es Experten wie der Bielefelder Jura-Professor Wolfgang Schild für unmöglich halten, zu beweisen, dass man nicht gedopt hat. Auch sind raffiniertere Kontrollmethoden zusätzlich zu den heutigen denkbar. Gerhard Treutlein, Sportpädagoge aus Heidelberg, schlägt beispielsweise vor, sich auffällige Veränderungen bei Schuhgrößen anzuschauen. Die könnten Indizien liefern für die Einnahme von Wachstumshormonen. Fazit: Auf der Suche nach einem besseren Kontrollsystem gab es auf dem Workshop viele Ideen, aber noch kein ausgereiftes Konzept, das sich sofort umsetzen ließe.